begrüßen Sie herzlich in diesem Gottesdienst. Hier vorne gibt es noch Plätze, wenn Sie nach vorne durchkommen. Bitte Sie doch mal reinzurücken und die Plätze möglichst nicht in der Mitte freizulassen, sondern am Rande, sonst sind sie nicht zu entdecken. Da hinten rutscht sie auch mal durch. Hier vorne gibt es also jede Menge noch. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam mit dem Lied 490 beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir wollen beten. Danke dir, Herr, dass du uns den Horizont geöffnet hast, über die Todesgrenze hinaus. Dass du uns ein Leben schenkst, das jetzt inmitten der Erschütterungen und Krisen Bestand und Gültigkeit hat, Inhalt und Freude, und das in Ewigkeit hinein Bestand hat. Hilf uns, Herr, dass wir fest in dir verwurzelt sind und aus dir Leben schöpfen. Wir beten weiter in der Stille. Wohin sollen wir gehen, Herr? Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen. Wir sind heute bei der siebten Bitte des Vaterunsers. Nächsten Sonntag wollen wir dann den Lobpreis, der den Vaterunser anschließt, noch besprechen. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist natürlich kein Predigtext, wenn man mitten im Satz anfängt, nicht? Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was ist eigentlich ein frommer Wunsch? Das sagt man doch so, ne? War ein frommer Wunsch. Ein frommer Wunsch ist durch zwei Dinge gekennzeichnet, dass er gut gemeint und sicherlich hilfreich ist, wenn er verwirklicht würde, aber er ist eben ohnmächtig und man kann nicht durchsetzen, es ist eben nur ein Wunsch. So sagt man, das ist ein frommer Wunsch, lächelt ein bisschen, zuckt die Achsel und sagt, schön wäre es, wenn sich der verwirklicht, aber er ist eben nicht durchzusetzen. Und mir scheint fast, als ob wir mit der siebten Bitte des Vater unseres so einen frommen Wunsch aussprechen. Erlöse uns von dem Bösen. Ich meine, wer wird sich dem nicht eigentlich anschließen, nicht? Ist doch keine Streitfrage. So, ob wir alle miteinander beten wollen, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Kämpferisch die Verwirklichung des Willens Gottes in der vollkommenen Weise, wie es im Himmel in der Welt Gottes passiert, so dass auch auf der Erde in unserem Leben haben wollen. Das ist eine Streitfrage, ob man das wirklich mitbeten will. Aber zu beten, erlöse uns von dem Bösen, ich meine, wer könnte abseits stehen? Wobei das Böse, wie Luther ursprünglich übersetzt, das Übel, wobei das dann sehr umfangreich verstanden wird, das reicht also vom Mathematiklehrer bis zum Krebs und vom Haarausfall bis zur Laufmasse und von Plattfüßen bis zum Atomkrieg, also alles, nicht? Erlöse uns von dem Bösen. So reihum ist das, was uns nicht gefällt. Das empfinden wir jeweils als übel. Und da möchten wir natürlich von frei sein. Was für eine Frage. Aber was soll's? Da einen frommen Wunsch auszusprechen. Zwischenzeitlich feuchten die Menschen ja mal einer Fata Morgana, das kommt öfter mal vor, nicht nur in der Wüste, sondern auch in den kühlen Breiten, in denen wir hier leben. Der Fata Morgana nämlich, dass das goldene Zeitalter ohne Schmerz und Leid, mit Liebe und Lust sogleich um die nächste Ecke und sehr bald von uns organisierbar wäre. Inzwischen hat man eher den Eindruck, dass sich wieder die etwas pessimistischeren Gesänge breit machen und die Fata Morgana sich verflüchtigt zugunsten der Aussichtslosigkeit. Irgendwo Land in Sicht? Im Blick auf die Bewältigung des Übels, des Bösen, ist da irgendwo Land in Sicht? Ich denke, unter dieser Frage wollen wir diese Bitte nun versuchen zu verstehen. Ist in dem Meer von Blut und Tränen, in der Überforderung, der Beeinträchtigung unseres Lebens durch das Böse, ist da irgendwo Land in Sicht? Lass uns zunächst einmal fragen, was ist das oder der Böse? Den Bibellesern ist also immer schon aufgefallen, dass das Vaterunser hier nicht eindeutig ist. Im deutschen Text nicht, wenn man sagt, erlöse uns von dem Bösen. So kann man da nicht ganz klar daraus entnehmen, meinen wir jetzt das maskulin oder neutrisch, also reden wir von dem Bösen im Sinne von den bösen Taten oder dem Bösen, was wir erleiden? Meinen wir also das Böse? Oder meinen wir den Bösen, den Satan? Das ist auch im griechischen Text doppeldeutig. Das, was da im griechischen Text steht, kann man auch in beide Richtungen übersetzen. Kann der Böse und kann das Böse mit gemeint sein. Luther übersetzt das ja ursprünglich, erlöse uns von dem Übel. Das war eindeutig. Und er erklärt das, darf das in Erinnerung rufen, wenn Sie es wie ich vergessen haben sollten, ich kann sowas auch nicht so lange behalten, aber es ist wert zu lesen, er erklärt das im kleinen Katechismus, wir bitten in diesem Gebet als in der Summa, dass uns der Vater im Himmel von allerlei Übel, Leibes und der Seele, Gutes und Ehre erlöse. Also nicht von Gut und Ehre erlöse, sondern von dem Übel, das Gut und Ehre betrifft, erlöse. Und zuletzt, wenn unser Stündlein kommt, ein seliges Ende uns beschere und mit Gnaden von diesem Jammertal zu sich nehme in den Himmel. Das finde ich jetzt eine eindrückliche Erklärung. Wie wir das, will ich Ihnen sagen, über der Beschäftigung mit dem Vater unser aufgegangen ist, dass die Erklärung, die Auslegung Luthers im kleinen Katechismus dazu von einer unerhörten biblischen Tiefe sind, weil man sich sehr, sehr schwer tut, das noch zu überholen. Also würde ich fast sagen, nach dem biblischen Text gibt es keinen, der so wert ist im zusammen mit Vater Unsers mit Geduld bedacht zu werden, wie die Erklärung Luthers im kleinen Katechismus. Also hier ist zunächst dann das Übel, die bösen Taten, die wir vollbringen und die wir uns einander zufügen und folglich das Böse, das wir erleiden in dieser Welt, gemeint. Nun ist da eine Schwierigkeit. Gehen wir mal davon aus, dass das Böse zunächst einmal das Einzelgeschehen ist, das wir anrichten und erleiden. Wenn das alles wäre, dann müssen wir sagen, dann ist Land in Sicht. Dann ist Land in Sicht. Denn wenn das Böse darin besteht, dass der Einzelne ganz bestimmte böse Taten tut, und dass das immer unsere einzelverantwortlichen Akte sind nur, dann müssten wir das eigentlich bald in den Griff bekommen. Aber nun brauchen wir gar kein Christ dazu zu sein, um zu begreifen, das pfeifen die Spatzen vor den Dächern. Das ist eine ganz banale Erkenntnis, die jeder, der sich dagegen das Böse wehrt, macht. Dass das Böse nicht nur meine private Entscheidung ist, nicht nur so ein kleiner privater Unfall, sondern dass das Böse ein Machtzusammenhang ist. Dass wir mit allem, was wir tun, ein Netzwerk, ein Geflecht des Bösen schaffen. Schaffen Wenn wir es erst schaffen würden, wäre es ja auch nicht so schlimm. Wir stellen fest, dass schon längst vor uns ein solches Netzwerk geknüpft worden ist und dass wir schon immer in den engen Massen dieses Netzwerkes des Bösen hängen bleiben, nicht durchkommen. Wir schaffen Verhältnisse mit dem, was wir Böses tun, an denen andere leiden, andere zum Bösen verführt, angestiftet werden, in dem andere sich verfangen, unter dem andere leiden. Das ist der soziale Vordergrund des Bösen. Und schon wenn man das nur so im Vordergrund sozial sieht, muss man kapieren, dass wir es mit einem Machtzusammenhang zu tun haben, der weit über den Einzelnen hinausgeht und der beileibe nicht nur mit dem mit der Einzelentscheidung oder mit dem Einzelschicksal zu tun haben. Ein Netzgeflecht von unheimlichem Ausmaß, das durch die Generation, durch die Menschheitsgeschichte geht. Was wir tun, bestimmt das Leben unserer Kinder und Enkel. So wie wir im Netzgeflecht der Wirkungen folgen, des Tuns unserer Vorfahren stehen. Da gibt es ein Geflecht quer durch die Generation und natürlich auch in der Gegenwart, quer durch die Gesellschaft, in der wir leben. Wir organisieren das Böse und schaffen Prägungen und Gewohnheiten. Alles multipliziert sich über Erziehung, über Miteinanderleben in Familien. Mechanismen, sagt man heute schon. Mechanismen von Rache und Vergeltung, von Habgier, Egoismus und Lüge, die laufen so geölt, dass wir uns das gar nicht bewusst werden mehr, dass wir voll mit drin sind. Das ist ein untrügliches Zeichen für diesen übermächtigen Zusammenhang, dass man sich gar nicht mehr klar wird, was man da eigentlich tut, dass man das ganz selbstverständlich sieht. Das läuft wie geölt. Dann wächst sich das aus, nicht? Ganze Staaten können zum Ausdruck des Bösen, der Zerstörungsmacht werden. Unser Land ist das von der Vergangenheit gewesen. Wir erleben das in der Gegenwart, wie das sein kann. Auch die Frage, dass wir unwillkürlich auf Kosten anderer leben, obwohl wir es gar nicht so wollen, aber dann doch tun im Weltzusammenhang. Oder diese unheimliche Wirkung, dass wir viele, viele Krankheiten bekämpfen und erfolgreich bekämpft haben und ihnen plötzlich neue Zivilisationskrankheiten sozusagen produzieren, die scheußlicher sind, als was man je zuvor hatte. Sie langsam Albträume bekommen über der Perspektive des Ausmaßes seelischer Zerstörung, die wir heraufbeschwören in unserer angeblich so fortschrittlichen Gesellschaft. Machtzusammenhang des Bösen. Und nun kommt ein entscheidender Punkt. Jesus deckt uns auf, entlarvt uns, dass es nicht nur im Vordergrund diesen sozialen und geschichtlichen Machtzusammenhang des Bösen gibt, sondern dass es auch noch einen Hintergrund dieses Machtgeflechtes des Bösen gibt. Nämlich den zerstörerischen Willen des Feindes Gottes. Wenn die Bibel von dem Satan als der Person, dem persönlichen Willen redet, dann gehört für das biblische Denken ja da nie eine leibliche Gestalt dazu, genauso wenig wie zur Person Gottes eine leibliche Gestalt gehört. Sondern dieses Du, dieses zerstörerische Du, ist der zerstörerische Wille Satans, der in einer Vielfalt der Machtzusammenhänge in dämonischer Wirklichkeit sich auszogt und der immer in der Maske arbeitet, dessen Wirklichkeit im Vordergrund unendlich viele Spielarten des privaten und sozialen Bösen hat. Nicht, weil wir meinten, wir müssten da irgendwelchen abergläubischen Dingen nachhängen. Rechnen wir mit der Wirklichkeit des Satans, sondern weil Jesus, indem er auftritt und uns die Wirklichkeit, die hintergründige Wirklichkeit der Welt enthüllt und Einblick gibt in die Wirklichkeit Gottes, er dabei auch entlarvt, dass der Hintergrund des Machtzusammenhangs die satanische Zerstörungswirklichkeit ist. Sie mögen das sehen, wie Sie wollen. Jesus zeigt uns diesen Zusammenhang, weil es in niemandes Interesse sein kann, die Gefahren zu verniedlichen. Wenn wir uns schon mit schwerwiegenden Problemen auseinanderzusetzen haben, dann sollten wir sie in der ganzen Schwere realistisch einschätzen und die Lösung nicht dadurch schon von vornherein untergraben, dass wir sie die Probleme verniedlichen, nur im Vordergrund ankratzen und so nie lösen werden. Das ist der Grund, warum Jesus den Vorhang wegzieht und entschleiert, was letztes unheimliches Geheimnis der Zerstörungsmacht ist, des Bösen. Wir können also nicht in diesem Entweder-Oder denken. Und ich denke, es hat seinen Sinn, dass Jesus die Formulierung so offen lässt, so doppeldeutig, dass man nicht hier entscheiden kann, ob wir von dem Bösen im Sinne von Satan, des Satans reden oder dem Bösen als Zusammenfassung alles Bösen, das wir tun und erleiden. Das ist eben untrennbar. Es gehört eben so zusammen. Die Machtzusammenhänge des Bösen im Vordergrund haben eine letzte Steuerzentrale in der vernichtenden Macht des Feindes Gottes, dem an nichts mehr gelegen ist, als uns zu trennen von Gott und unser Leben zerbrechen zu lassen. Das hat einige wesentliche Konsequenzen, die man nicht ungestraft übersieht. Zum Beispiel nämlich die, wir sind von Natur aus nicht frei. Wir stehen nicht auf einer neutralen, weltanschaulichen Position in Erhabenheit und überlegen uns jetzt, welche religiöse oder moralische oder weltanschauliche Bindung wir denn jetzt für unser Leben wählen möchten. Wir sind immer schon im Griff dieser gottfeindlichen Macht. Wir sind immer schon abgestempelt von der Sphäre, von dem Sog der Gottesferne. Also, das Böse, das wir tun und erleiden, und der Böse gehören zusammen. Jesus meint beides, wenn er uns die Bitte in den Mund legt, erlöse uns von dem Bösen. Das Erste, Klärung der Frage, was meint Jesus hier, was ist das, das und der Böse? Es ist das Zweite, jetzt müssen wir rangehen, was kann man denn da tun? Und dann möchte ich den zweiten Gedankenkreis unter die Frage stellen, das können wir doch nur selber tun, oder? Sie kennen ja den Schlachtgesang des selbstherrlichen Menschen. Wollen Sie, sagte einer, wollen wir das heute singen, oder? Wäre auch mal eine Sache, so als Unterbrechung der Predigt mal, was sonst nicht in Gesangbüchern steht. Da gibt es den schönen, jenem berühmten weltweiten Choral, gibt es den bekannten Text, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Kaiser, König, kein Tribun. Uns von dem Bösen zu erlösen, das können wir nur selber tun. Finde ich interessant. Insoweit ist die Internationale eine korrekte Nachdichtung des Vaterunsers. Nicht? Es rettet uns kein höheres Wesen, das glaube ich auch. Katze auf dem Dach. Wissen Sie, hat wieder im Busch gesagt, Katze auf dem Dach, Abwehr Sputnik, nicht? Das ist ein höheres Wesen. Aber das andere ist doch sehr, sehr weitreichend und ich glaube, dass das jenseits des Geltungsbereiches kommunistischer Ideologien der Generalnenner, den wir eigentlich beten, uns von dem Bösen zu erlösen, das können wir nur selber tun. Alles wegblicken, alles träumen davon, irgendjemand könnte da helfen, ist nur ein Verplempern von Zeit und Gedanken. Da muss man entweder selber zupacken oder nichts läuft. Und nun wäre es ja schön, und ich hätte wirklich nichts dagegen, das muss ich Ihnen offen gestehen, wenn man zum Beispiel mit einem aufklärenden Federstrich die satanische Zerstörungsmacht als ein mittelalterliches Märchen aus der Welt streichen könnte. Hätten Sie was dagegen? Also ich sehe keinerlei Interesse daran, dass man den Menschen das Bewusstsein eines Teufels erhalten müsste. Also wenn das wahr ist, wenn das am Märchen sind, verbogener, unaufgeklärter Hirne, dann und wir das loswerden können, dadurch aber sagen, ich lasse den Quatsch sein. Ja, um Himmels Willen, lass uns das ganz schnell miteinander und ganz gründlich betreiben. Das Problem scheint nur schwieriger zu liegen. Dass man damit gar nichts erledigt. Dass man an der Tatsache der Zerstörungsmacht im Hintergrund, des satanischen Zerstörungswillens, überhaupt gar nichts ändert. Dadurch, dass man das vom Begriff her und vom Bewusstsein her aus seinem Kopf streicht und sagt, das ist eine alte Geschichte. Ich fürchte, da wo wir den Teufel aus unserem Vokabular und aus unserem Realitätsbild, Wirklichkeitsbild streichen, da kaufen wir uns zwei schlimme Folgen ein. Die erste Folge ist, nun fangen wir an, die Verteufelung des Menschen mit Energie zu betreiben. Nicht? Da gibt es keine hintergründige dämonische Wirklichkeit mehr. Aber Teufel sind alle mal noch gesucht worden. Und nun gibt es dieses hemmungslose, hasserfüllte Verteufeln von Menschen, wo man nicht mehr gnadenlos, nicht mehr unterscheidet zwischen dem Bösen, das ein Mensch tut, und dem Menschen selber, sondern wo es nur noch Vernichtungsdienst, Hass, bis zum Letzten geht. Und dass die Kehrseite dieser Verteufelung des Menschen, und das heißt ja, dass man keine vernünftige Politik machen kann und dass es überhaupt, dass er hilfreich ist für jedes Vorwärtsgehen, dass man sein Feindbild hat. Nicht alle müssen ein Feindbild haben. Man muss den Teufel an die Wand malen können, in irgendeiner Gestalt, seien es die Juden oder die Iraner, seien es die Sowjets oder die Amerikaner oder wer es auch sei, nicht? Seien es die Gastarbeiter oder die Kapitalisten oder die Kommunisten oder die Grünen oder die Braunen oder die Schwarzen oder die Blauen oder die was auch immer da. Ein Feind muss man haben. Ein Feind muss man haben. Das hält uns zusammen. Nicht? Im Positiven haben wir wenig gehabt, was uns zusammenführt. Nicht? Aufbauen ist vereinigt die Leute sehr, sehr selten. Das hat jeder seine eigenen Vorstellungen, rennt jeder in eine eigene Richtung. Aber wenn man einen gemeinsamen Feind hat, das schweißt zusammen. Hass schweißt zusammen. Das gehört zur unheimlichen Wirklichkeit, im Großen und im Kleinen, dass in dem Augenblick, wo wir meinen, wir hätten die Realität Satans ausgeblendet, die Verteufelung des Menschen zu einer schlimmen, schlimmen Wirklichkeit wird. Und als Kehrseite davon, als Kehrseite der Verteufelung, ist natürlich die Vergötzung des Menschen, des Erlösermenschen. Es rettet uns kein höheres Wesen, nicht? Das müssen wir schon selber tun, heißt er. Die Konsequenz ist die Vergötzung des Erlösermenschen. Oder in Summe der Erlöserpartei. Oder des Erlöserstaates. Nicht? Oder des Erlöserarztes. Oder des Erlöserwissenschaftlers und Technikers. Und voll sind wir in den Zwängen drin. Und in die Situation hinein lehrt uns Jesus beten. Erlöse uns von dem Bösen. Und indem wir das nachsprechen und als unser Gebet aufnehmen, indem legen wir ein Bekenntnis ab. Ein Bekenntnis unserer eigenen Ohnmacht. Wir schaffen es nicht. Alle unsere Selbstbefreiungsversuche führen uns nur tiefer in die Patsche. Nun aber Achtung. Nun muss man fragen, ob das ein Kapitulieren, ein Aufgeben ist, dass wir noch nichts mehr schaffen. Dass wir uns abfinden mit allem Bösen, so ist die Welt dann nun mal. Nein, wir richten diese Bitte an den Vater Jesu Christi. Und Jesus richtet die Gottesherrschaft auf. Seine Herrschaft ist die Antiherrschaft gegen die Zerstörungsmacht. Deshalb redet das Neue Testament hier so deutlich von der Gegenmacht Satans und von der überwindenden Macht des gekreuzigten Jesus, der in Kreuz und Auferweckung die Herrschaft, die Königsherrschaft Gottes aufbaut. Wir sehen den Kämpfenden, den Angefochtenen, den Leidenden und den Siegenden Jesus. Und an ihn richten wir uns im Gebet. Wir erwarten von uns nichts mehr. Wir erwarten alles von ihm. Wir fliehen vor dem Feind, von dem die Bibel sagt, dass er wie ein vor Hunger brüllender Löwe ist und sucht, wen er verschlingt. Wir fliehen zu ihm, weil wir spüren, dass wir parate Opfer sind. Wir fliehen vor dem Feind, der wie eine Schlange ist und immer fragt, sollte Gott gesagt haben? Sollte der so gemeint sein? Sollte Gott von Ehebruch geredet haben? Sollte Gott das Diebstahl genannt haben? Sollte Gott das wirklich Lüge nennen und Habgier? Sollte Gott gesagt haben? Wir fliehen vor dieser faszinierenden Verführungsmacht in die Arme des Vaters. Erlöse uns von dem Bösen. Errette uns von dem Bösen. Wir fliehen vor der Macht des Altvaters und Altmeisters der Verzweiflung, der zu vielen Menschen tritt wie zu Hiob. Durch den Mund von Menschen, sage Gott ab und stirb. Der Vater aller Verzweiflung, wie manche im Schatten des Todes, Sterbens anderer, lieber Menschen, und im Schatten des eigenen Sterbens, hineingeführt in diese Verzweiflung und angefochten von diesem Bösen, er sagt, wo ist denn jetzt Gott? Wo ist denn jetzt Gott? Sage Gott ab und stirb. Im Angesicht des Zugriffs dieses Feindes fliehen wir hin, weil Jesus uns dieses Gebet lehrt. Errette uns von dem Bösen. Sehen Sie, das ist ein Gebet, das heute, das jetzt erhört wird. Es ist nicht so, dass es in die Ferne gebetet ist. Der Paulus hat das gebetet. Und hat die Erhörung erfahren und lädt uns jetzt ein zum Danken. Ich lese Ihnen das wörtlich aus dem Kolosserbrief vor. Sag Dank mit Freuden dem Vater, sagt er, der uns errettet hat von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in die Herrschaft seines geliebten Sohnes, in welchem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist es. Rausgerissen aus der Macht der Zerstörung, hineinversetzt in die Herrschaft des lieben Sohnes. Erlösung haben in Vergebung. Danke sagen dafür. Dies Gebet des Vater unseres Bitten bedeutet, dass wir heute und hier, in den Machtbereich des Lebens versetzt werden. Dies ist eine Bitte, die jetzt und hier erhört wird. Aber das Dritte muss ich noch zufügen, singen können wir nicht mehr, Zeit ist weg. Drittens, die Sehnsucht nach dem Himmel hält uns mit den Füßen auf der Erde. Das ist noch ein wichtiger letzter Gesichtspunkt. Die Sehnsucht nach dem Himmel hält uns mit den Füßen auf der Erde. Also den Spruch, meine ich, müssen Sie bitte schön einprägen. Sie können sich den Rest des Sonntags daran ärgern oder darüber streiten, am Kaffeetisch oder am Mittagstisch oder wo auch immer, aber ich bitte Sie, denen das mitzunehmen. Dass die Sehnsucht nach dem Himmel uns mit den Füßen auf der Erde hält. Machen wir uns nicht vor, wer heute die Triumphlieder des eigenmächtigen, selbstherrlichen Menschen singt, der muss auch morgen in die Klagelieder der Enttäuschung mit einstimmen. Lässt sich ja nicht leugnen, dass die pessimistischen Gesänge heute die Szene beherrschen. Kann das ja nicht mehr ausführen, aber der unbarmherzige Verteilungskampf, nachdem wir auf das Gesetz führen, jeder muss sehen, dass er zu seiner eigenen Existenzsicherung kommt. Sonst ist alles, dieser Verteilungskampf ist auch nur die Kehrseite der Hoffnungslosigkeit. Man muss sich anpassen. Man muss mit den Wolfen heulen, um aus dem Kadaver, aus der Kadaverbeute dieser Welt noch sein Wissen mitzukriegen. Nun ist die Errettung, die Erlösung vom Bösen angebrochen, indem Jesus seine Herrschaft aufrichtet, in Vergebung der Schuld durch den Gekreuzigten, in Befreiung von der dämonischen Macht durch den Auferstandenen, ist da die Herrschaft Gottes angebrochen. Aber noch ist sie unter Beschuss, noch ist sie nicht unangefochten da. Noch gibt es auch den Widerstand des Bösen, noch die Schlachtfeldatmosphäre. Aber die Vollendung dieser Herrschaft ist nicht mehr unsicher. Seit der Auferweckung Jesus die neue Welt Gottes hineingebrochen und unaufhaltsam. Und sie wird vollendet werden, wenn Jesus wiederkommt als der Herr und Richter der Welt. Die Nationen richten und den neuen Himmel und die neue Erde schafft, in der Gerechtigkeit wohnt. Alle Tränen abwischen wird, Krankheit, Leid und Tod werden nicht mehr sein, sagt uns die Bibel. Und nun nimmt die Bibel den Ausdruck Erlösung und gebraucht ihn doppelt und sagt, einmal passiert dieses Rauslösen, Erretten, indem Jesus kommt und einen Menschen in seine Herrschaft einfügt. Und dann wird diese Erlösung vollendet, wenn er wiederkommt, um die neue Welt zu schaffen. Und dann sagt Jesus seinen Jüngern, Kopf hoch, weil ihr wisst, dass eure Erlösung naht. Ein bisschen feierlicher bei Luther, erhebet eure Häupter darum, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Das ist es aber doch. Augen ausrichten nach vorne. Wir brauchen nicht niedergeschlagen zu sein. Wenn wir wissen von dieser Erlösung, der Schaffung der neuen Welt Gottes, fällt auf unseren Weg hier vom Ziel her neues Licht. Wir dürfen bewusster und zuversichtlicher unseren Weg in dieser leidgeprüften Welt gehen. Weil Licht da ist, das ist nicht das Letzte. Er kommt zum Ziel. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit so 30, 40 Männern in einem Strafgefängnis und wir sprachen über die Möglichkeit der Ehrlichkeit in unserem Leben. Und dann lachten sie nur und sagten sie, was soll man mit der Ehrlichkeit, wenn wir rauskommen hier und ehrlich sagen, woher wir kommen, gibt uns kein ehrlicher Bürger mehr Arbeit und Wohnung. Da wollen sie uns sagen, Ehrlichkeit wäre eine Möglichkeit zum Leben? Was wollen sie denn sagen? Wenn Sie ihn denn einstellen? Wenn Sie ihn denn als Untermieter nehmen? Haben doch recht, ne? Das ist die Übermacht des Bösen, vor dem man sagt, ja, kann ich da gar nichts gegen machen. Oder des Leidens und Sterbens. Und es gibt so Dinge, die machen uns so kaputt, dass wir, wenn wir allein auf uns sehen müssen, absolut keine Hoffnung mehr haben, noch etwas dagegen tun zu können. Nur da, wo ich weiß, dass Jesus den neuen Himmel und die neue Erde schafft und dass die Widerstände des Bösen schon besiegt sind und nicht mehr das letzte Wort haben werden, nur da darf ich wagen und kann ich wagen und muss ich wagen, Zeichen des Gehorsams, der neuen Welt, des Vertrauens auf Jesus zu setzen, inmitten einer Zerstörungswelt. Das ist die Frucht des Gebetes. Erlöse uns von dem Bösen. Akko Habeck, der litwische Landessouverän, schreibt, entweder lassen wir uns vom Vater Jesu Christi zum Himmel führen, oder wir werden die Erde in eine Hölle verwandeln. Wir wollen beten. Hilf uns, Herr, dass wir aus dem Griff des Bösen herauskommen und Schritte des Gehorsams
in der Kraft deiner Vergebung tun können. Amen.